Bernhard, du bist Pfarrer der Martini-Luther-Gemeinde.
Ja.
Das, dazu gehören drei Kirchen, der Rote Berg, hier in der Nikolausstraße und an der Magdeburger Allee. Und das Wichtigste gleich zuerst, heute in der Zukunft gedacht, des Datums der Ausstrahlung am 1. Oktober findet zum dritten Mal das Erntedankfest statt. Was erwarten denn die Neugierigen, wenn sie jetzt noch die Chance ergreifen und zur Magdeburger Allee an die Lutherkirche kommen?
Also, um das noch richtig zu stellen, das Erntedankfest wird seit Anbeginn der Schöpfung gefeiert wahrscheinlich. Aber was du meinst, ist das große Erntedankfest, wie wir es seit 3 Jahren an der Lutherkirche feiern, als eine Art Volksfest. Das geht immer schon am Vormittag los mit dem Familiengottesdienst und dann gibt es Markttreiben vor der Lutherkirche und vieles gutes, leckeres, biologisches Essen und Spiele und Äpfel werden gepresst zu Saft, was ja irgendwie auch zu Erntedankfest oder ja zum Danke sagen dazugehört. Also auch alles sehr sinnlich. Man kann Sachen kaufen, man kann Leute treffen. Also in den vergangenen Jahren war das echt richtig schön, atmosphärisch.
Die Kinder sind Selbstläufer?
Ja, die haben eine Hüpfburg und verschiedene Angebote. Dieses Kindermalen, wie heißt das? Wenn die Gesichter so bemalt werden. Ja, sowas alles. Also
Schminken.
Kinderschminken,
genau.
Kinderschminken,
so ja. Nennt sich das.
Ja, also man kann mit der ganzen Familie kommen und hat richtig viel Spaß. Und ich gehe davon aus, dass das Wetter am kommenden Sonntag so schön ist, wie es jetzt gerade ist. Nämlich blauer Himmel und laues Lüftchen und...
Das heißt, wenn ich das jetzt gerade höre und schaue aus dem Fenster raus und habe da einen Apfelbaum mit vielen Äpfeln hängen, kann ich dann jetzt noch kommen, wenn ich dann?
Ja, das müsste gehen. Also so die ganz, die Wagenladung, da hätte man sich wahrscheinlich schon vorher anmelden können. Aber wir haben auch eine kleine Handpresse, die von den Kindern betrieben wird und die sind wirklich ganz heiß drauf, also Äpfel zu Saft zu pressen. Und das macht denen Spaß und der Saft ist wirklich auch lecker. Und man sieht mal wirklich, wie das funktioniert, wie aus Äpfeln Saft wird. Also auch um diesen Zusammenhang herzustellen, der neuzeitlichen Kindern ja manchmal gar nicht bewusst wird, die nur die Flasche oder den Karton mit Apfelsaft kennen.
Und Flaschen und der Tetrapack sind aber direkt vor Ort?
Um das abzufüllen, ja, ich glaube, die haben.
Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Frei, falls ihr Äpfel im Überfluss habt, dann macht euch auf, bringt die Äpfel zur Lutherkirche und nehmt leckeren Saft mit nach Hause. Was sind denn neuzeitliche Kinder?
Na, die jetzt so hier mit den Smartphones und den Tablets aufwachsen und ja nicht mehr so im Dreck wühlen, wie ich das zum Beispiel noch gemacht habe und ihr wahrscheinlich auch, oder?
Ich kenne das auch noch so, ja. Aber ist das tatsächlich so, dass Kinder heute weniger am Dreck wühlen und eher mit sauberen Fingern und Fingernägeln nur hin und her wischen?
Ich glaube, man kann das überhaupt nicht verallgemeinern. Also ich denke, der Trend kehrt sich auch gerade um. Also ich kenne viele Eltern, die ganz bewusst darauf achten, dass ihre Kinder nicht zu viel in der Stube und schon gar nicht vorm Computer sitzen, sondern die sich auch draußen tummeln. Aber verändert hat sich, glaube ich, insgesamt doch schon was. Also Kinder müssen sich mit dem Computer auseinandersetzen. Das geht gar nicht anders. Das ist auch gut. Und es braucht so ein bisschen kritische Begleitung von den Eltern, dass sozusagen alles am Ende auf seine Kosten kommt und es eine ausgewogene Kindheit wird.
Ich will mich mit meinen Kindern da gar nicht vergleichen. Also mein Großer ist 9 und der hat mir so viel voraus, dass ich nur
am Computer,
am Smartphone vor allem, ich besitze ja nicht mal eins. Das wird dann tatsächlich zum Problem. Man kennt das ja immer von den türkischen Migrantenfamilien der zweiten, dritten Generation, wenn die Kinder fitter als die Eltern sind und dann geht es um Behördenbesuche und dann ist so der Patron der Familie verliert völlig seine Autorität, wenn die Kinder sowohl sprachlich als auch im gesellschaftlichen Alltag viel fitter sind. Ne?
Ja. Aber das muss ja nicht grundsätzlich schlecht sein. Also von den eigenen Kindern was zu lernen, ist ja auch eine schöne Erfahrung. Also bei uns ist das auch so. Also ich denke, ich bin auch noch einigermaßen fit am Computer und so. Aber wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zu Richard, zu meinem Sohn, und der muss das dann irgendwie hinkriegen.
Seit wie vielen Jahren bist du jetzt Pfarrer in Erfurt?
Also seit 4,5
Jahren. Seit 4,5 Jahren. Und vorher warst du wo?
In Braunsbetra, eine beschauliche, schöne Kleinstadt in Sachsen-Anhalt am Geiseltalsee, also das ist bei Merseburg, zwischen Merseburg und Naumburg, könnte man sagen.
Du hast gerade gesagt, es ist nicht verkehrt, wenn Erwachsene von Kindern lernen. Was hast du denn in den 4,5 Jahren in Erfurt über die Erfurterinnen und Erfurter gelernt?
Was habe ich von... Also, Erfurt ist mir ja nie so ganz fremd gewesen. Ich bin ja hier in der Nähe aufgewachsen und in Leubingen bei Sommer da. Das heißt, ich bin als Kind schon immer, wenn irgendwas Besonderes war, nach Erfurt gefahren. Und ich fand Erfurt immer sympathisch, weil das so eine schöne Mischung ist von Großstadt und trotzdem fühlt sich noch klein an. Also so durch die Altstadt von Erfurt zu laufen, das ist einfach sehr was sehr faszinierend ist. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich das auch widerspiegelt in den Erfurtern selbst. Die sind irgendwie noch bodenständig und haben aber trotzdem auch einen weiten Horizont. Also jedenfalls ist das die Mischung, die mir ganz häufig begegnet, auch bei den Menschen, mit denen ich hier bei uns im Stadtteil zu tun habe.
Das ist ein regelrechtes Lob, ein weiter Horizont.
Trifft sicherlich nicht 100% für alle zu, aber also ich bin auf viele solche Leute getroffen, die eine gute Portion Lokalpatriotismus haben, was ich auch immer sehr schön finde, und die trotzdem auch noch darüber hinaus gucken und denken und sehen.
Ich würde da gleich mal anknüpfen. Wie wird man denn heute Pfarrer? Magst du darüber mit uns so einen Einblick geben, wie man zu diesem, es ist ja doch auch ein Beruf oder ist es eher eine Profession?
Also meine Kirche wäre jetzt wahrscheinlich total dankbar, wenn ich ein bisschen Werbung dafür machen würde, weil die Situation ist tatsächlich so, habe ich neulich gerade einen Artikel gelesen, dass dringend Pfarrer gesucht werden, also Leute, die das wieder werden wollen. Also man kann muss erstmal Theologie studieren, das kann jeder genauso studieren wie Geschichte, da muss man sich nicht erklären, muss man kein Glaubensbekenntnis ablegen, sondern das ist einfach ein Stückchen ja, Wissenschaft wie andere auch, die sich mit einem bestimmten Aspekt unseres Lebens beschäftigen.
Aber gibt es da tatsächlich viele Leute, die ohne Glaubensbekenntnis auch Theologie studieren?
Wahrscheinlich nicht so sehr viele, aber wie gesagt, es ist möglich, ist ja ein ganz normales Studium an der Universität, und sich damit zu beschäftigen, das kann verschiedene Ursachen und Beweggründe haben. Also mancher interessiert sich einfach für Kirchengeschichte, mancher vielleicht auch gerade, weil er sich kritisch damit auseinandersetzen will, zieht sich das mal rein. Also ein abgeschlossenes Theologiestudium ist die Voraussetzung, um Pfarrer zu werden, aber dann geht es eigentlich erst los. Dann kommt so der zweite Ausbildungsschritt, der heißt Vikariat. Dann muss man sich tatsächlich so ein bisschen erklären. Dann muss man sagen, ja, das ist ein Beruf, den ich mir gut vorstellen kann, und das sind auch Fragen, mit denen ich mich gerne auseinandersetze. Und
welche denn zum Beispiel?
Was ist der Sinn des Lebens? Also ich finde ja das Schöne an diesem Beruf, dass man sich beruflich mit den Sachen beschäftigen kann, mit denen man sich sowieso als Mensch irgendwie rumschlägt. Also so die ganzen Fragen, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Worauf setze ich meine Hoffnung? Wofür engagiere ich mich? Wie gehe ich mit Schuld um? Alles sowas muss jeder für sich beantworten und das für sich selbst und mit anderen weiter auszuloten, das ist für mich das Spannende an dem Beruf, der dadurch irgendwie auch schon ziemlich unverwechselbar und einmalig ist, finde ich.
Triffst du denn da in deinem Alltag viele Leute, die im Erwachsenenalter diese Fragen dann auch mit Religion beantworten, oder ist das eher sozialisiert? Was ist da so dein Eindruck?
Ich mache gerade einen Erwachsenen-Taufkurs, nennt sich das, mit 4 jungen Leuten. Und da begegnet mir tatsächlich ein ganz offenes Fragen. Es gab, glaube ich, eine Zeit, wo gerade in der DDR sozialisierte Menschen, Kinder, auch eine große Ferne von Religion und christlichen Glauben haben. Und jetzt ist inzwischen schon wieder eine Generation da, die so unvoreingenommen fragt, die sich das auch einfach gerne mal anguckt. Und mit denen habe ich es doch immer öfters zu tun. Und die Gespräche, die ich jetzt gerade mit diesen vier Taufkandidaten führe, die sind echt spannend. Und ich stelle wieder fest, dass, wovon ich auch wirklich überzeugt bin, dass Glaube etwas ist, was uns Menschen nicht voneinander unterscheidet, sondern was uns miteinander verbindet. Also landläufig hört man ja immer die Vorstellung, da gibt es auf der einen Seite die glaubenden, gläubigen Menschen, auf der anderen Seite die Leute, die nicht glauben und meint, die einen sind in der Kirche und die anderen nicht. Ich glaube, das ist irreführend, weil Glauben, das ist irgendwie so eine Herzensbewegung, die jeder hat. Also Glauben meint einfach irgendwie seinen Ort in dieser Welt zu bestimmen. Und das muss jeder machen. Das tut jeder mit unterschiedlichen Worten. Der eine baut sich einen großen Himmel über sich und definiert von daher seinen Platz im Leben. Andere machen das mit eher irdischen Vokabeln und versuchen das innerweltlich zu erklären. Aber wenn man mal guckt, und das vergleicht, dann stellt man fest, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Also ich glaube, das ist mein Glaubensbekenntnis, dass Glauben etwas ist, was uns wirklich miteinander verbindet.
Ich stelle mir gerade die Frage, wie kommt es denn dann zur Bibel? Also ne, wenn ich eine Sinnkrise habe oder stelle mir diese Fragen, worum geht es eigentlich im Leben, dann kann ich dazu kommen. Es geht um ein gutes Leben, ja, feste Freundschaften, es geht darum, die Erde zu erhalten. Wo ist denn sozusagen bei der Suche nach diesen Fragen dann der Weg zur Bibel oder auch zum Gottesdienst? Ja. Das hat ja dann schon auch was mit einem Weltbild dann zu tun, oder?
Ja, also für mich ist Bibel dieses großartige Dokument, wo einfach ganz viel Material und Erfahrungsschatz der Menschheit gespeichert ist. Und wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, die jeden beschäftigt, dann finde ich es eine gute Idee, da mal reinzugucken und zu gucken, sind das Antworten, mit denen ich selber auch noch was anfangen kann, oder sind das Sachen, von denen ich mich distanziere? Aber auch in der Distanzierung kommt man ja weiter und entwickelt sich. Also wenn ich sagen kann, was ich nicht mehr so nachvollziehe, dann bin ich auch wieder einen Schritt weiter. Die Vorstellung, dass die Bibel sozusagen eine Urkunde ist, die von Gott auf die Erde gesandt wird, damit die Leute Bescheid wissen, das ist mittelalterlich. Das glaubt heute, glaube ich, kein aufgeklärter Christenmensch mehr und muss man auch nicht. Die Bibel behält ihren großen Charme und ihren großen Reichtum einfach durch die gespeicherte Lebensenergie, die da eingeflossen ist.
Das heißt, ich kann durchaus in der Bibel lesen und dadurch mir Lebensenergie rausholen, aber ich muss nicht an die Sieben-Tage-Theorie
Nein. glauben? Nein, glaube ich auch nicht. Nein, also das ist schön, komischerweise kommt man da auch immer wieder drauf zu sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass die Kirche inzwischen viel weiter ist, als viele Leute glauben. An uns ist die Aufklärung ja auch nicht spurlos vorübergegangen. Also natürlich glauben wir nicht, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen ist, sondern genauso wie es die Naturwissenschaft versucht zu erklären mit Urknall oder welche Theorie, da gibt es ja auch verschiedene. Das, was die Bibel anbietet, ist keine wissenschaftliche Erklärung der Weltentstehung, sondern eine Deutung unseres Daseins als Menschen.
Das ist ja eine sehr offene, im Grunde genommen, Interpretation, die du lebst und die ihr ja auch in der Gemeinde wahrscheinlich vertretet. Mit welchem Blick schaut ihr denn auf das, was in den USA gerade mit diesen ganzen Evangelikalen so passiert? Was habt ihr da für eine Perspektive drauf?
Ja, das ist wie fast überall im Leben. Also unter der großen Überschrift christliche Religion oder Christentum, da gibt es inzwischen so viele unterschiedliche Gruppierungen und Nuancierungen, dass es manchmal schwierig ist, die eigene Position zu bestimmen und nicht gleich mit dem Papst und mit den Evolutionsleugnern in einen Topf geworfen zu werden. Ich glaube, dass wir hier bei uns in Mitteldeutschland oder überhaupt in Deutschland schon ein sehr aufgeklärtes Christentum im Großen und Ganzen haben. Was nicht ausschließt, dass es trotzdem noch die ganzen ganz frommen Hardliner gibt, die mir sagen würden, was bist du denn für ein Pfarrer, dass du das nicht glaubst, aber.
Na, ich hatte nur kürzlich irgendwo so eine Bücherstatistik gesehen oder es ging um Bildung, unterm Strich dann, dass die Lehrmeinung, die wir in Mitteleuropa wahrscheinlich so in Lehrbüchern haben, ne, Evolution ist gerade schon gefallen, dass das in den USA ja stark rückläufig ist, ne, und eher dieser Kreationismus da auch in Schulen vorherrscht, das kann ich mir mal gar nicht richtig vorstellen.
Ich glaube, die machen nur einfach mehr Wind als die anderen. Das ist ja so, die aufgeklärte Mehrheit, die hat es manchmal gar nicht nötig, sich noch so laut zu positionieren, während diese kleinen Splittergruppen, was weiß ich, diese Abtreibungsgegner und diese Kreationisten, die machen eben so einen großen Wind und deshalb ja, fallen die mehr ins Auge als die aufgeklärten Normalos, sage ich mal. Das ist wie bei den Evangelischen und Katholischen, also weil der Papst so eine markante Persönlichkeit ist, müssen wir als Evangelische uns oftmals für das rechtfertigen, was der Papst irgendwie sagt. Und manchmal staunen Leute tatsächlich noch, dass man als evangelischer Pfarrer verheiratet ist und dass das das Selbstverständlichste ist von der Welt, weil eben dieses, was in der katholischen Kirche manchmal pointierter ist, mehr ins Auge fällt. Also, dass die Pfarrer eben nicht heiraten dürfen und sowas. Das wird dann als das Normale angesehen.
Du hast ja, oder besser gesagt, ihr habt ja vor anderthalb Jahren euch mit der Frage beschäftigt, was kann Kirche noch außer Kirche sein? Und Leuchtturm Lutherkirche, also Kultur in der Lutherkirche, habt ihr auf den Weg gebracht. Wie ist es dir denn seither ergangen und was waren so die Highlights?
Kultur in der Lutherkirche hat es natürlich schon immer gegeben, also Konzerte haben da immer ihren Platz gehabt, aber unser Plan war, das einfach noch weiter auszubauen und noch ein bisschen mehr sichtbar zu machen. Deshalb haben wir Leute aus dem Stadtteil, aus unserer Gemeinde mal zusammengeholt an einen Tisch und haben richtig geplant und haben ein Jahresprogramm für 2017 entworfen. So mit dem Ziel, wirklich ein schönes, rundes, reichhaltiges Programm anzubieten, wo nicht nur Musik, sondern eben auch andere Kunstformen ihren Platz finden. Ich glaube, die Kirche gibt das alles her. Wir haben in diesem Jahr erstmals richtig Kino gehabt. Also so ein Kurzfilmabend mit tollen Kurzfilmen hier aus Thüringen. Es waren nicht ganz so viele Leute da, wie wir uns gewünscht hatten. Wir wollten das eigentlich auch draußen machen. Es hat geregnet. Aber bei der Gelegenheit haben wir eben ausprobiert, ja, Kino in der Kirche, das funktioniert gut und ist unterhaltsam. Ja, den Raum so zu öffnen und die Schwellen abzusenken, das ist so ein Traum von mir. Also, dass die Leute, die hier wohnen, dieses Haus, diese Lutherkirche auch ein bisschen als ihr eigenes, als ihr Zuhause ansehen. Dass sie das Gefühl haben, hier muss man nicht irgendwie besonders ernsthaft sein oder ein besonderes Gesicht an den Tag legen, um da reingehen zu können, sondern dass das ein Ort ist, wo man nette Leute trifft, wo man was erleben kann, wo man überrascht wird, wo der Horizont geweitet wird.
Das heißt, es ist auch eine Einladung an all diejenigen, die einen Raum brauchen oder eine Idee haben, um in der Kirche was stattfinden zu lassen?
Ja, wir sind da wirklich ganz offen. Inzwischen ist es schon so, dass wir so auch terminlich ein bisschen sortieren müssen. Aber ja, es gibt noch viel Platz für viele Ideen und also ich bin auch ganz offen, mal Sachen auszuprobieren, die sich mancher vielleicht erstmal gar nicht so richtig vorstellen kann. Also wie gesagt, im letzten Jahr, da hatten wir dieses Seniorentanzfest, habe ich auch immer schon mal erzählt, da haben wir die Bänke mal zur Seite geräumt und haben in diesem Kirchenraum getanzt und haben festgestellt, das ist toll, das funktioniert und ja, so eine Idee.
Im Moment läuft ja auch auf dem Anger in der Kaufmannskirche eine Ausstellung 500 Kirchen, 500 Ideen. Mhm. Hat die Evangelische Kirche Mitteldeutschland mit der IBA zusammen auf die Beine gestellt. Und da ging es um leere Kirchen, Kirchräume, vor allem im ländlichen Raum. Mhm. Hast du dir die Ausstellung auch angeschaut?
Ja, die habe ich mir angeschaut. Die sind natürlich eher, also haben eher erstmal so diese Dorfkirchen vor Augen, wo die Situation ja, sagen wir mal, noch ein bisschen dramatischer ist als hier in der Stadt. Da ist manchmal wirklich bloß einmal im Monat ein Gottesdienst, wo 10 Leute kommen und so ist das ja nicht gemeint gewesen. Kirchen waren immer ja Orte, wo Leute sich versammelt haben, wo sie Neues erfahren haben und da müssen wir auch wieder hin und irgendwie gilt das schon auch für unsere Stadtkirchen. Also natürlich ist unsere Lutherkirche auch noch nicht ausgelastet. Ich wünsche mir, dass da jeden Tag die Tür offen steht und so ein bisschen arbeiten wir ja auch drauf hin. Wir machen die Kirche jetzt auch ganz regelmäßig einfach so auf, ohne dass da jemand Orgel spielt oder irgendwas Besonderes stattfindet. Einfach, dass man sich reinsetzen kann. Die Magdeburger Allee, die ist ja sehr lebhaft und manchmal sucht man vielleicht genau mal so einen Ort der Ruhe oder ja auch einen Ort, wo man mal eine Kerze anzünden kann, wo man sich mal für eine Viertelstunde mit sich selbst beschäftigt und natürlich auch Leute trifft, mit denen man sich mal unterhalten kann.
Das klingt total gut, gerade wenn man davon ausgeht, dass die Magdeburger Allee ja oft als die einzige Straße beschrieben wird in Erfurt, die so ein Großstadt-Flair hat, ja, mhm. So ein Ruhepunkt direkt an der Magdeburger Allee. Wir sind eingestiegen ins Gespräch mit der Frage, wie bist du eigentlich Pfarrer geworden? Wie sieht denn so ein Tagesablauf von Pfarrer aus? Also es besteht ja nicht nur aus Sonntagsgottesdienst. Mhm. Was gehört denn da noch alles dazu?
Also wenn ich nochmal einen kleinen Werbeblock einschieben kann, also Pfarrer ist wirklich der Beruf, wo dir echt nie langweilig wird.
Und also du würdest sagen, es ist auf jeden Fall ein Beruf.
Das ist ein Beruf, den man nicht ohne gewisse Leidenschaft machen kann, aber das gilt ja für viele Berufe. Auch Arzt kann man, glaube ich, nicht sein, wenn man nicht irgendwie mit Leib und Seele dabei ist oder Stadtteilmanager oder sowas. Also ja, man gibt schon ziemlich viel von sich selbst rein, sonst macht das keinen Spaß und macht das auch keinen Sinn. Und wie gesagt, man wird dadurch belohnt, dass einem nie langweilig wird. Also das Schöne ist, dass ich zum Beispiel mit allen Altersgruppen von Menschen zu tun habe. Ich habe sehr nette Seniorenkreise, ich habe Gesprächskreise, die einen fordern, wo richtig diskutiert wird. Wir haben Konfirmanden, Jugendliche. Wir taufen kleine Kinder. Da besuche ich also Familien mit kleinen Kindern.
Das heißt, wie viel Prozent deiner Zeit bist du tatsächlich mit Menschen unterwegs?
Ach, wie oder kann man das Menschen? Naja, ich denke so die Hälfte der Zeit. Also vieles ist natürlich auch so Vorbereitungszeit, also Öffentlichkeitsarbeit muss ich machen, was weiß ich, Sitzungen vorbereiten, in Sitzungen sitzen, Gottesdienste vorbereiten, Chorproben vorbereiten. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es ein ganz gutes Verhältnis, also 50% direkt mit Leuten.
Und die anderen 50% dann eher so Schreibtisch.
Ja, ja.
Und wenn ich mir so vorstelle, du bist ja im Grunde genommen für alle Lebenssituationen und alle Lebensabschnitte im Grunde genommen ein Sprechpartner. Mhm. Das heißt, du bist dann auch emotional immer in so einer Dauersinuskurve, die von es hat jemand sich verabschiedet, bis es gilt wieder jemanden, wieder ein Neugeborenes zu taufen. Immer so ein Auf und Ab oder hat man dann so eine emotionale Konstanz?
Also, nee, es Das ist schon eine Sinuskurve, wobei das auch nicht so einlinig ist, dass eine Beerdigung immer traurig ist. Also auch eine Beerdigung kann richtig schön sein. Abschied nehmen von einem Menschen kann auf eine Weise geschehen, dass das Herz davon voll wird und reich wird, wenn man irgendwie merkt, wie viel an Reichtum es in so einem Menschenleben gegeben hat. Und natürlich gibt es auch andere Fälle, wo, was weiß ich, Trauer und Wut überwiegen. Also es ist schon ein sehr emotionaler Beruf und sozusagen auch unser Kirchenjahr, also die Feste, die wir so im Laufe des Jahres feiern, sind ja ganz von unterschiedlichem Charakter. Also da gibt es den Ewigkeitssonntag, wo an die Verstorbenen gedacht wird. Da gibt es Ostern, wo die Auferstehung gefeiert wird. Da gibt es Erntedankfest, wo ja der Dank für all die wunderbaren Sachen, die uns zur Verfügung stehen, im Mittelpunkt steht. Also die ganze Bandbreite, die ein menschliches Leben auch ausmacht, findet sich auch wieder in der Feier des Kirchenjahres. Auch was sehr Faszinierendes, wie ich finde.
Also wenn ich jetzt an Kirche denke, dann denkt man zuerst wahrscheinlich immer an den Ort Kirche und gar nicht so an die Gemeinde. Und wenn ich an den Ort Kirche denke, dann denkt man ja auch an Kunst, ne? An Bilder, die man sieht, an Skulpturen, die man wahrnimmt. Und es gibt ja so, es fällt mir kein Namen ein, Hieronymus Busch, der hat ja viel auch mit Bildern gearbeitet und Sachen visualisiert. Und auf der anderen Seite soll man sich aber auch kein Bildnis machen von dem Transzendenten, was irgendwann mal kommt. Ja. Wie sind denn so die Bilder im Kopf von dem, was mich mal erwartet, wenn ich von dann geschieden bin? Also das muss jetzt gar nicht das Bild sein, was du im Kopf hast, aber was begegnet dir denn da so an Vorstellungen?
Also du hast vorhin gefragt, Bibel, und wir leben schon, glaube ich, alle sehr von den Bildern, die die Bibel auch anbietet. Also Jesus hat zum Beispiel gesagt, mit dem Himmelreich, das müsst ihr euch vorstellen wie mit einem Gastmahl. Da sitzen die Leute alle am Tisch und alle haben genug. Niemand hat zu viel, niemand hat zu wenig, alle haben genug. Das ist zum Beispiel so ein Bild, wo ich denke, das kann man nicht wörtlich nehmen, das ist ganz klar. Also wir werden nach. Aber es drückt etwas von dem aus, was vielleicht Quelle unserer Hoffnung ist. Am Ende wird es so sein, dass alle genug haben. Das ist so ein Beispiel für ein Bild, was uns was sagt, ohne dass wir es wörtlich nehmen müssen.
Und wenn ich jetzt dieses, es ist ja schon auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, es gibt das Himmelreich und es gibt das Höllenreich, das ist ja zwei Seiten, schwarz und weiß. Was ist so die prägnanteste Aussage zu dem, was mich erwartet, wenn ich zu viel gesündigt habe?
Also das mit der Hölle ist eine Erfindung des Mittelalters. Das hat in der Bibel gar nicht so einen großen Anhalt. Also Jesus selbst zum Beispiel hat nur vom Himmelreich erzählt. Und zwar nicht als einer jenseitigen Größe, sondern Himmelreich ist das, was sozusagen auch schon hier auf Erden stattfindet. In den Momenten, wo es wirklich so ist, wie es sein sollte, wo alle genug haben, wo die Tränen abgewischt sind, so eine kleinen Momente erlebt ja jeder glücklicherweise in seinem Leben und bekommt dann eine Ahnung davon, wie es möglicherweise mal, also wie es gedacht ist und wie es vielleicht mal werden wird.
Dann springen wir doch mal ins Spätmittelalter. Ich bin, jetzt muss ich mich outen, leidenschaftlicher Mosaikleser, die Abrafaxe. Ja. Und die sind ja gerade Reformationszeit mit Luther unterwegs, und in den ersten Heften war Tetzel immer unterwegs. Mhm. Ja, der Mönch, der die Ablassbriefe verkauft hat. Ist das so eine Altlast, diese Bilder, die die Kirche früher vermittelt hat?
Also es gibt diesen bösen Spruch, dass mit der Reformation ist ja dieses ganze Ablasswesen weggefallen und diese Schrecken einflößenden Bilder von der Hölle. Und es gibt so den Spruch, dass es vom Geschäftsstandpunkt die schlimmste Entscheidung gewesen ist, die wir treffen konnten, weil ja, im Mittelalter wurde damit einfach Geld verdient mit dieser Furcht. Und deshalb war Martin Luther auch so anstößig, weil er diesen Pfeiler der Kirche weggerissen hat, hat gesagt, Kirche ist nicht zum Angstmachen da, sondern zum Ermutigen und zum Aufbauen. Aber das ist natürlich wirklich, das ist das Befreiende an dieser Reformationszeit, was, wie ich finde, immer noch hinüberklingt bis in unsere Zeit. Also,
würdest du sagen, dass jetzt 2017 so ein Aufbruchsjahr war mit den 500 Jahren Reformation? Also gab es irgendwelche innerkirchlichen Dialoge, die vorher nicht stattgefunden haben? Ist irgendwas aufgebrochen jetzt durch dieses Jubiläum?
Also ich hätte mir da noch mehr gewünscht. Ich hätte mir auch von Kirchenleitungsseite noch eine größere Klarheit gewünscht. Also gerade eine Distanzierung von dem mittelalterlichen Denken, was in vielen Köpfen einfach noch deutlich wird. Und wenn da mal ganz klar gesagt wird, passt auf, das ist nicht mehr unsere Auffassung und muss es auch nicht sein. Also wir leben im aufgeklärten Zeitalter und die christliche Religion passt da wunderbar rein, auch ohne diesen ganzen mittelalterliche Ausstattung von Hölle und so weiter. Da hätte ich mir tatsächlich noch mehr Drive gewünscht. Es ist am Ende aus meiner Sicht eher ein beschauliches Feiern gewesen. Also so knackige Reformansätze habe ich eher vermisst.
Und geht es auch bei inhaltlichen Diskursen? Also sind das so selbstreferenzielle Diskurse? Darunter leiden ja viele Organisationen, dass sie irgendwann nur noch um sich selbst drehen und im Grunde genommen geht es gar nicht mehr zu dem Wesentlichen.
Also das ist ganz bestimmt auch ein Problem bei uns, dass manche auch gerade Kirchenmitarbeiter nur in diesen Kreisen verkehren. Deshalb finde ich das so wichtig, mit den anderen Glaubenden ins Gespräch zu kommen und voneinander zu lernen. Wie gesagt, meine Grundthese ist, jeder glaubt irgendwie und da muss es uns gelingen, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. In der Bibel steht der Satz, Gott ist die Liebe. Und wenn du jetzt, was weiß ich, einen Schüler der 11. Klasse fragst, was ist für ihn das Wichtigste, dann schreibt er vielleicht den Satz, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube in die Liebe, an die Liebe. Und da sieht man, da gibt es ja eigentlich gar keinen Unterschied, außer sozusagen begriffliche Unterschiede. Und plötzlich ist man wieder im Gespräch und ganz nah beieinander. Und ja, dieses Gespräch zu ermöglichen, das ist, glaube ich, unbedingt wichtig und für beide Seiten am Ende bereichernd. Und
du hast gerade gesagt, es ist wichtig, mit den anderen Glaubenden ins Gespräch zu kommen. Was ist denn mit denen, die von sich behaupten, nicht zu glauben? Also hast du da so wiederkommende Erlebnisse, wenn man, keine Ahnung, der Klassiker ist, man lernt sich im Urlaub kennen und dann kommt man auf den Beruf zu sprechen. Gibt es da so Reaktionen, die dann auch irgendwann nerven?
Dass man sozusagen als Pfarrer in eine bestimmte so Ecke gestellt wird. Ja, es gibt schon so bestimmte Gesprächsstränge, die tauchen dann immer wieder auf. Und es ist oftmals so, dass man sich schon erstmal so ein bisschen verteidigen muss oder dass man irgendwie deutlich machen muss, dass die Kirche tatsächlich besser ist als das Bild von ihr. Und dass man eigentlich gut beraten ist, wenn man die nicht mit zwei spitzen Fingern in den Müllkübel entsorgt, ohne vorher mal reingeguckt zu haben, ob nicht vielleicht doch auch spannende Sachen, spannende Gedanken da drin sind. Und dafür mache ich wirklich sehr aus vollster Überzeugung Werbung, in diese alte Tüte Kirche mal reinzugucken.
Also es gibt ja da auch so Selbstläufer, man hat so gewisse Bilder im Kopf. Mir ging das jetzt vor 2 Wochen genauso. Ich habe irgendwann, ich sitze mit einer Kollegin im Büro, sie hat gern das Licht an, ich habe die Neonröhren rausgedreht, weil mir das zu hell ist. Ich möchte einfach gedämpft arbeiten. Das wurde irgendwohin weitergetragen und die Leute wissen natürlich, dass für mich Klima ein wichtiges Thema ist und plötzlich war es der Öko, der die Lampen rausdreht, um die Ökobilanz aufzubessern. Ja, also.
Ja, ich finde, man muss das sportlich nehmen. Also wir leben ja alle von Bildern und auch von Vorurteilen und es geht darum, die immer wieder zum Thema zu machen und ja, miteinander am Ende vielleicht zu lachen, wie man mal übereinander gedacht hat.
Lass uns doch mal über die Magdeburger Allee sprechen. 4,5 Jahre bist du mittlerweile hier. Was sind denn für dich so die Hotspots an der Allee?
Also,
natürlich die Kirche wahrscheinlich.
Ne? Man müsste tatsächlich mal zählen, wie oft ich da mit dem Fahrrad jetzt schon rauf und runter gefahren bin, die Magdeburger Allee. Also vielfach nehme ich sie wirklich nur so im Vorbeirauschen wahr. Aber das wird sicherlich vielen so gehen. Aber es gibt eben auch Orte, wo ich gerne anhalte. Das ist, wird mir wahrscheinlich keiner übel nehmen. Das ist die Kirche und CVJM. Für mich schon der Hotspot ist, wo ich einfach am häufigsten lande, aber ich sitze zum Beispiel auch zunehmend oft und gerne im Landmark-Café. Also ich verabrede mich jetzt immer mit Gesprächspartnern einfach dort, esse einen Frozen-Joghurt und unterhalte mich und stelle fest, ja, das ist auch ein Ort zum Wohlfühlen. Davon würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen. Das Ilvers ist auch so ein Ort, wo wir uns jetzt zunehmend häufig und regelmäßig aufhalten. Ich habe ja einen Chor gegründet, die Fresh Vocals. 40 junge Leute, die miteinander singen. Und wir proben immer am Donnerstagabend und einmal im Monat gibt es Fresh Vocals Plus. Das heißt, wir gehen nach der Chorprobe dann noch ins Ilvers und ja, erzählen und essen Süßkartoffelchips. Auch ein sehr schöner Ort, wo man irgendwie sehr freundlich behandelt wird und wo auch selbstverständlich ist, dass Tische zusammengerückt wird, wenn wir da mit 25 Leuten kommen. Also.
Und ich habe dich kürzlich auch gesehen an einem Freitagabend, als die Critical Mass der Fahrradschwarm über die Magdeburg gefahren ist. Was hast du denn da gedacht?
Ich konnte das erstmal nicht so einordnen und war leider genau in der anderen Richtung unterwegs, sonst hätte ich mich, glaube ich, angeschlossen, um sozusagen mal den Mitfahrern, die Mitfahrer zu interviewen, was das eigentlich für eine Demo war. Aber es war ein echter Hingucker und ich habe schon geklickelt, konnte man nicht dran vorbeisehen.
Ja, in der Beobachterperspektive einmal durch die Magdeburger Allee zu fahren, also die Beobachterperspektive, um zu schauen, wie nehmen die Leute das war auch schon spannend. Also irgendwo ging die Tür auf und es tanzten so 2-3 Leute raus. Der Wirt aus dem Ilvers hat gegrüßt, wir haben uns gesehen, das war schon auch spannend zu sehen. Hotspot Lutherkirche, wir hatten vorhin schon mal das Thema Kultur an der Lutherkirche. Was steht denn dieses Jahr noch auf dem Programm?
Also wir haben noch etlich schöne Konzerte. Wir haben 2 große Klezmer-Konzerte im November. Das Brahms-Requiem wird aufgeführt. Und das, worauf wir jetzt gerade mit Hochdruck hinarbeiten, ist eine große Musical-Produktion. Sozusagen eine Eigenproduktion, könnte man sagen. Also das Musical heißt Jesus ganz nah dran. Es ist tolle Musik, mitreißende Musik, also sehr zeitgenössische Musik. Und der Star dieses Musicals ist der Chor, der aus 110 Leuten besteht, die einfach von hier sind. Also Erfurter aus dem Erfurter Norden und aus ganz Erfurt, die seit Mai miteinander proben, jede Woche mittwochs. Und ja, Ende Oktober wird das aufgeführt, 3-mal in der Lutherkirche und da wünschen wir uns natürlich 3-mal volles Haus und das wird sich echt lohnen, weil, wie gesagt, die Musik ist toll. Man spürt, glaube ich, dass es selbst gemacht ist und dass viel Leidenschaft und Engagement drin steckt. Es wird aber auch eine professionelle Band geben, die das Ganze begleitet und professionelle Solisten werden da auftreten. Karten kann man sich leicht verschaffen an den üblichen Vorverkaufsstellen oder im Internet über Ticketshop.
Wie habt ihr denn die Leute gefunden? Also waren das Leute, die schon musikalisch unterwegs waren oder irgendeinen Link zur Kirche hatten oder sind da auch Leute von irgendwoher gekommen?
Wir haben ein richtiges Casting gemacht. Also es wurde nicht nach Kirchenmitgliedschaft oder sowas gefragt. Es soll auch keine rein kirchliche Veranstaltung sein, sondern halt wirklich ein Kulturprojekt. Und also schon bei dem Casting waren wir begeistert, weil der Zulauf da schon sehr verheißungsvoll war. Und dann,
wie habt ihr das beworben, das Casting?
Also wir haben so einen Radiospot laufen gehabt und ansonsten mit Plakaten oder über Facebook, was man so macht. Und ja, dann hat das irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt und jetzt sind wir über 100 Leute und ja, das war toll.
Wie war denn das, in so einer Auswahljury zu sitzen?
Naja, um ehrlich zu sein.
Man kennt das ja nur aus dem Fernsehen gewisser Sender, deren Namen ich jetzt nicht sagen möchte.
Nein, also das, ich glaube, es ist so gut wie keiner aussortiert worden, sondern es war eher so, in welche Stimmgruppe gehörst du und ja, wer jetzt ganz überhaupt gar nicht singen konnte, der gibt noch viele andere Jobs, die man braucht. Kulissen herstellen, Kostüme schneidern, alles sowas. Also sind wirklich viele Leute am Ende ehrenamtlich da mit unterwegs.
Und das sind ja sicherlich auch viele Bekanntschaften, Freundschaften gewachsen, wenn ich mir das denke jetzt. Einmal die Woche seit Mai.
Ja, ja. Also ich hoffe ja auch, dass ich ein paar von den Sängern dann abstauben kann für meinen eigenen Chor. Also das ist ja oft so, wenn so ein großes Projekt dann zu Ende ist, dann ist noch so viel Energie da, die da ist die Chance vielleicht gar nicht so schlecht, dass jemand sagt, ach, da gibt es schon Chor, ne, da singe ich doch damit. Mal sehen.
Dann kommt der Dezember, nach dem November kommen denn die Mädels dieses Jahr auch wieder?
Ja, die haben sogar schon einen Termin für 2018 gemacht. Die scheinen also die Lutherkirche auch irgendwie toll zu finden. Ja, die kommen am Samstag vom ersten Advent, glaube ich.
Samstag?
Also vielleicht sollte ich nochmal in meinen Flyer gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich lege mein Mikrofon mal schnell hin.
Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Solange du da guckst, fällt mir gerade nochmal ein, in den letzten Jahren war ja auch großes Thema im Dezember immer der Markt, Adventsmarkt an der Lutherkirche. Was schwebt dir denn in den nächsten Jahren für so einen Markt in der Magdeburger Allee oder irgendwo in Ilverskofen vor? Hat sich da in deinem Kopf irgendwas schon gebaut?
Also ich fand ja den Ansatz der letzten zwei Jahre eigentlich schön, also von diesem zentralen Marktgeschehen wegzugehen hin zu ja, nachbarschaftlichen Einladungen in Geschäfte, in die kulturellen Institutionen, die es so an der Magdeburger Allee gab. Das ist vielleicht noch nicht ganz so angenommen worden, wie wir uns das gewünscht haben, aber das Konzept finde ich eigentlich schön. Ich glaube, es braucht nicht unbedingt noch einen Weihnachtsmarkt hier bei uns in der Stadt, aber Begegnungsflächen, Begegnungsräume zu finden, das finde ich eine gute Idee und dafür ist die Adventszeit auch gut geeignet. Also ich würde gerne wieder über sowas nachdenken, in der Adventszeit sich gegenseitig besuchen, präsentieren, was man selber hat, was man vielleicht sowieso macht und andere daran Anteil zu geben.